HR Info. Wissenswert.
Mit Regina Oehler und mit einem Blick in die Tiefe, in die Ozeane dieser Welt. Mutti Plativ, einer der prominentesten Klimaforscher Deutschlands, möchte, wie er sagt, einen Weckruf starten. Rettet die Ozeane. Hört auf, sie als Müllkippe zu verwenden. Mit Öl, Plastik, Abfällen aller Art zu verschmutzen. Merkt endlich, was er mit dem Klimawandel in den Meeren anrichtet. Und er hat deshalb ein Buch geschrieben. Das Ende der Ozeane, warum wir ohne die Meere nicht überleben werden. Ich habe mit Mutti Plativ über sein Buch und über seine Mission gesprochen. Professor Mutti Plativ ist Leiter des Forschungsbereichs Ozeanzirkulation und Klimadynamik am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und in seinem neuen Buch erzählt er von der unglaublichen Dynamik in den Meeren. Da schwimmen zum Beispiel frisch geschlupfte Aale im Atlantik mit der Meeresströmung 7000 Kilometer zu den Küsten Europas. Oder junge Schildkröten von den Stränden im Südosten der USA zu den Azoren. Alles strömt. Alles ist aufs Komplexeste verbunden und verwoben. Und der größte Wasserfall der Welt, der findet sich nicht etwa an Land, sondern im Meer, erzählt Mutti Plativ in seinem Buch.
Ja, genau, im Meer. Und da stürzen wirklich die Wassermassen aus einer Höhe von etwa 500 Metern unterhalb der Meeresoberfläche in Tiefen von bis zu 4000 Meter. Das muss man sich mal vorstellen. Und das sind alle Wasserfälle, die wir hier bei uns auf der Erde haben, sind wirklich Waisenknaben dagegen. Und dieses Wasser, das da in die Tiefe stürzt, das breitet sich in der Tiefsee aus, strömt dann nach Süden, ja, und dann aus kompensatorischen Gründen, das ist eine enorme Sogwirkung, muss man mal vorstellen, weil solche riesigen Wassermassen da kilometertief in die Tiefe stürzen, ja, das ist eine riesige Sogwirkung und da muss jetzt sozusagen an der Oberfläche, in den oberen Schichten des Meeres, warmes Wasser aus den Tropen nach Norden fließen und das ist eben der besonders starke Teil des Golf- und des Nordatlantikstroms. Ja, das heißt, es sind gar nicht die Winde unbedingt, die Meeresströmung antreiben, sondern diese Vertikalbewegung, die dann eben auch Äste an der Oberfläche haben, die werden eben angeregt durch beispielsweise das Abkühlen der Wassermassen. Dadurch werden sie schwerer und dann sinken sie eben ab.
Oder eben durch das Erwärmen, über das wir gleich reden werden, wodurch dann auch die ganze Zirkulation anders wird.
Genau, dadurch kann eben die Zirkulation ins Stottern kommen. Also Abkühlung bringt sie sozusagen in Gang. Erwärmung, Stichwort globale Erwärmung, kann sie ins Stottern bringen. Und das wäre natürlich schon etwas, was jetzt nicht nur das Klima beeinflusst, sondern was umgekehrt natürlich wieder auch die Lebewesen beeinflussen können. Denn viele Lebewesen nutzen ja die in Anführungsstrichen normalen Meeresströmungen. Und wenn diese normalen Meeresströmungen auf einmal nicht mehr da sind, was machen die eigentlich? Oder wenn sie sich schwächer darstellen, kommen sie dann noch beispielsweise auf die Azoren wie die kleinen Schildkrötenbabys, schaffen die Aale es noch nach Europa zu kommen, also die europäischen Aale oder nicht? Also das sind alles ungeklärte Fragen, denen wir uns heute stellen müssen.
Tja, Stichwort Öl. Es gibt die großen Ölkatastrophen, zum Beispiel vom Golf von Mexiko. Das war im Frühjahr 2010. Aber es gibt auch eine ganz alltägliche Ölverschmutzung. Das ist wohl der Alltag, dass Öl ins Meer fließt und fließt und fließt, multiplativ.
Ja, genau. Also es gibt natürlich auch natürliche Austritte von Öl. Aber es ist eben zum Beispiel durch die Schifffahrt auch etwas völlig Normales, in Anführungsstrichen muss man das aber setzen, dass immer wieder Öl ins Meer gelangt. Und das ist etwas, was schleichend die Meere vergiftet. Und das ist ohnehin das große Problem, dass wir sehr viele Dinge mit den Meeren anstellen. Das Meer akkumuliert irgendwie all diese Geschichten, egal ob das nun Öl ist, ob das Radioaktivität ist, ob das Gifte sind, ob das Nitrate sind, also durch Landwirtschaft, Phosphate. Und obendrein haben wir dann noch die Erwärmung, durch die globale Erwärmung, all diese Geschichten. Und das ist ja alles gleichzeitig. Dann haben wir noch die Überfischung, die dazu kommt. Das heißt also, wir greifen gewissermaßen die Ökosysteme auf breiter Front an. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir gar nicht genau, was da am Ende passieren wird. Das ist ein sogenanntes systemisches Risiko, wie man sagt. Die Systeme sind so komplex und unsere Eingriffe sind auch so komplex, dass es nur sehr, sehr schwer abzuschätzen ist, ob und wann dann tatsächlich die Meeresökosysteme kippen werden. Und die vorherrschende Meinung ist eben, wenn man es mit solchen systemischen Risiken zu tun hat, dann sollte man eigentlich immer das Vorsorgeprinzip anwenden. Das heißt, wenn man nicht genau weiß, was passiert, ja, dann sollte man möglichst die Eingriffe so gering wie möglich halten.
Tja, das ist aber leider nicht unbedingt der Alltag. Wie die verschiedenen Gifte tatsächlich dann aber so langsam sich durch die Nahrungskette durcharbeiten, dazu gibt es ja viele Studien inzwischen multiplativ. Zum Beispiel erzählen Sie, dass immer wieder gezeigt wird, dass bei jungen Fischen, die in ölverseuchtem Wasser groß werden, dass die mit Herzschäden leben müssen. Dass also auch immer mehr Fische, immer mehr Fischarten auch mit Herzschäden zu tun haben.
Genau, das ist ein großes Problem. Da gab es in der jüngeren Zeit einige wissenschaftliche Studien zu, die das ganz genau belegt haben, dass tatsächlich diese jungen Fische enorme Herzschäden erleiden durch die Ölverschmutzung. Und das ist eben auch deswegen wichtig, weil es in der Vergangenheit immer wieder bestritten wurde von den Ölfirmen. Also ich möchte erinnern an den großen Ölunfall der Exxon Valdez im Golf von Alaska. Damals hat man auch jede Menge tote Fische gefunden, jede Menge Fische mit praktisch zerstörten Herzen. Und damals wurde knallhart bestritten, dass das irgendetwas mit dieser Ölpest zu tun haben könnte, was natürlich schon sehr verwegen gewesen ist. Ich meine, wenn es eine Ölpest gibt und dann auf einmal die ganzen Fische sterben, ich meine, da sagt einem schon der gesunde Menschenverstand eigentlich, dass es da einen Zusammenhang geben muss. Aber da man ihn wissenschaftlich nicht nachweisen konnte, war das schwierig. Jetzt, 2010, hat man es wieder gesehen bei diesem großen Ölunfall im Golf von Mexiko, der ja in über 1000 Meter Tiefe passiert ist, wo also monatelang Öl aus einem Bohrloch austrat, 800.000 Liter Öl, das muss man sich ja vorstellen. Möglicherweise war es sogar noch mehr und auch da hat man jede Menge geschädigter Fische, toter Fische gefunden und im Nachlauf der wissenschaftlichen Studien konnte man jetzt wirklich zeigen, im Labor auch, wie Fische tatsächlich geschädigt werden durch das Öl, das sind bestimmte Substanzen im Öl, die man Pack nennt und das konnte man dann im Labor nachvollziehen. Wenn man also die Fische mit diesen Substanzen tatsächlich in Berührung bringt, dass sie dann eben Herzrhythmusstörungen bekommen, bis hin, dass das Herz dann tatsächlich auch stehen geblieben ist. Und das war dann der Beweis und jetzt weiß man einfach, dass tatsächlich das Öl tötet. Das ist aber nicht nur beim Öl so. Nehmen Sie den Plastikmüll in den Meeren. Auch da ist es so, wir leiten ja jedes Jahr, Schätzungen sind schwierig, aber Millionen von Tonnen Plastik in die Weltmeere ein. Und dieses Plastik, das hat eine extreme Lebensdauer. Einige Dinge wie zum Beispiel Sixpack Ringe, ja, die leben über 400 Jahre, bis sie dann wirklich abgebaut sind. Und man hat einen Pottwal beispielsweise gefunden im Mittelmeer, der verendet ist, vor der Küste Spaniens. Und den hat man mal aufgeschnitten und in dem hat man 18 Kilogramm Plastik gefunden. Das muss man sich ja vorstellen, von Plastikplan hin zu Blumentöpfen, also alles Mögliche. Und ja, das ist natürlich jetzt ein extremer Fall. Aber das Plastik, das verkleinert sich ja auch mit der Zeit, nimmt auch, solange es im Wasser schwimmt, Giftstoffe auf. Und wenn es dann klein genug ist, wird es dann eben auch als Nahrung angesehen von Fischen, von Krebsen und so weiter. Und dann wird sozusagen dieses giftige Material aufgenommen. Dadurch werden dann die Lebewesen selbst erstmal vergiftet, ja, weil sich das Gift dann wieder lösen kann im Organismus. Die Fische werden natürlich auch körperlich geschädigt, wenn es irgendwelche scharfen Kanten oder so etwas gibt. Und am Ende des Tages landet es bei uns natürlich dann auch wieder auf dem Tisch und damit schließt sich dann der Kreis sozusagen vom Sünder hin zum Leidtragenden.
Allerdings. Und ich habe auch gelesen in dem Buch, dass in jeder Minute 2 Seevögel verenden, weil sie Plastik gefressen haben oder weil sie sich in Plastik verfangen haben. Das
ja, Plastik ist inzwischen ein ganz großes Problem geworden. Die Politik fängt auch so langsam an, das wahrzunehmen und auch darauf zu reagieren. Also die Europäische Kommission hat jetzt immerhin schon mal die dünnwandigsten Plastiktüten verboten. Das kann aber natürlich nur der erste Schritt sein. Wir müssen wirklich dahin kommen, dass Plastik entweder komplett recycelt wird oder wenn das nicht möglich ist, damit sozusagen alles abzufangen, dann eben auch Verbote auszusprechen. Wissen Sie, ich bin jetzt 60 Jahre alt, ich bin noch früher auch ohne Plastiktüten zurechtgekommen und heute brauche ich auch keine, sondern wenn ich einkaufen gehe, dann nehme ich meinen Beutel mit und dann ist alles gut.
Tja, Plastik ist eines der großen Probleme. Ein anderes großes Problem, wo ganz und gar nicht alles gut ist, ist das CO2, das wir nach wie vor in riesigen Mengen in die Luft blasen, wir westlichen Industrienationen, wir Mitglieder westlicher Industrienationen und zunehmend auch natürlich aufstrebende Länder, wie es immer so schön heißt, auf anderen Kontinenten. Da spielen die Meere ja eine ganz verrückte Rolle, indem sie einmal das CO2 aus der Luft einen großen Teil aufnehmen und sozusagen als Puffer funktionieren. Also erstmal dafür sorgen, dass wir die Klimawirksamkeit von CO2 nicht so sehr zu spüren bekommen. Aber gleichzeitig versauern wir die Meere damit.
Genau.
Was ist das für ein komplizierter Zusammenhang?
Ja, das ist, also CO2 ist sozusagen Fluch und Segen zugleich, was die Meere angeht. Auf der einen Seite nehmen die Meere CO2 auf. Das können wir auch gar nicht vermeiden. Also wenn wir uns beispielsweise das Budget für 2013, das ist jetzt gerade fertiggestellt worden, wenn wir uns das mal ansehen, dann ist von dem CO2, das wir weltweit in die Luft geblasen haben, etwa nur die Hälfte in der Atmosphäre verblieben. Das sorgt dann dafür, weil es eben auch sehr langlebig ist, dass der Gehalt an CO2 in der Atmosphäre steigt. Der heutige Wert ist übrigens so hoch, wie er noch nie gewesen ist in der Luft, seit wir Menschen auf diesem Planeten leben, also seit mindestens 800.000 Jahren. Aber wie gesagt, ein Teil geht dann automatisch ins Meer.
Ein großer Teil,
das sind ungefähr ein Viertel, gehen ins Meer. Also wie gesagt, 50% bleiben in etwa in der Luft, 25% gehen ins Meer und die restlichen 25% gehen in die Vegetation, weil Pflanzen wachsen ja besser, wenn mehr CO2 zur Verfügung steht. Und diese 25%, die die Weltmeere aufnehmen, die führen eben automatisch zur Versauerung des Meerwassers, denn wir haben ja alle in der Schule gelernt, CO2, also Kohlendioxid und Wasser, gibt eben H2CO3 und das ist Kohlensäure. Und das können wir messen, das können wir in allen Weltmeeren messen und es ist auch kein Geheimnis, was es bedeutet, wenn das Wasser immer saurer wird, dann können die Lebewesen, die auf Kalkstrukturen angewiesen sind, wie beispielsweise Korallen oder Muscheln oder kleine Krebse, ihre Kalkstruktur nicht mehr in dem Maße aufbauen, wie sie es eigentlich tun müssten. Und das ist, ich habe es Zeitbombe genannt, da tickt vielleicht eine Zeitbombe. Und das ist ein reines CO2-Problem, denn selbst wenn das Klima sich gar nicht erwärmen würde dadurch, was übrigens auch die Meere stresst, aber selbst wenn das nicht passieren würde, wäre alleine die Meeresversauerung infolge der Aufnahme von CO2 ein Problem für sich. Und auch das ist in der Bevölkerung kaum bekannt. Wir alle erinnern uns ja noch an unseren sauren Regen gewissermaßen. Den haben wir ja Gott sei Dank bekämpft, indem wir Rauchgasentschwefelung bei den Kohlekraftwerken und so weiter gemacht haben, Katalysator bei den Autos. Ja, aber jetzt haben wir ein neues Versauerungsproblem und das werden wir nicht lösen können. Das ist leider so, das werden wir nicht lösen können, solange wir CO2 in die Luft blasen. Und das heißt, in der Konsequenz, wenn wir die Energieversorgung nicht schnell umstellen in Richtung der erneuerbaren Energien, wenn wir es nicht schaffen, wegzukommen von den fossilen Energieträgern, also Erdöl, Erdgas und Kohle, und die werden verfeuert, um über 90% der Energie auf diesem Planeten zu erzeugen, wenn wir davon nicht wegkommen, dann werden wir hier ein Problem mit den Weltmeeren bekommen.
Und das passieren da ja verrückte Sachen. Also man kann sich ja gar nicht vorstellen, was jetzt den Korallen, den Muscheln, den Krebsen passiert. Die Versauerung ändert ganz viel im Ozean, erzählen Sie multiplativ zum Beispiel. Werden die Ozeane lauter durch die Versauerung?
Ja, genau. Es hat einfach damit zu tun, dass der Säuregrad einer Flüssigkeit eben auch bestimmt, wie sich Schall ausbreitet. Und je saurer das Wasser ist, umso stärker nimmt man diesen Schall wahr. Und insofern hat man hier immer wieder Effekte, an die man vorher gar nicht gedacht hat. Und es gibt so viele Wechselwirkungen im System, die man gar nicht überschauen kann. Und ein Beispiel kennen wir alle. Das hat zwar jetzt nichts mit den Ozeanen zu tun, aber das ist das Ozonloch. Es hat kein Wissenschaftler der Welt hat das Ozonloch vorhergesagt. Ja, und das zeigt doch, dass wir einfach das System Erde nicht so gut verstehen, als dass wir einfach so bedingungslos mit unserem Planeten experimentieren könnten. Ja, und das habe ich einfach immer wieder versucht deutlich zu machen in dem Buch, dass es halt diese Unsicherheiten gibt. Wissen Sie, ich möchte gar nicht den Anschein erwecken, als wenn ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Habe ich natürlich nicht. Aber wir sehen eben, dass Dinge passieren, sei es die Erwärmung, sei es die Versauerung, sei es, dass die Artenvielfalt immer weiter zurückgeht. Beispielsweise geht die Anzahl der Großfische extrem zurück und auch das hat natürlich Konsequenzen. Ja, wenn Sie Haie bejagen, die großen weißen Haie, dann mag das in vordergründig vielleicht ein Segen sein, ja, aber da passieren natürlich ganz viele andere Dinge. Wenn die großen Haie nicht mehr da sind, dann vermehren sich auch immer explosionsartig die kleineren Haie und die Rochen und so weiter. Und die ernähren sich beispielsweise zum Teil jedenfalls von Muscheln. Und am Ende des Tages haben es die Muschelfischer gemerkt, dass sie auf einmal gar nichts mehr aus den Weltmeeren rausgeholt haben. Nur dadurch hat man überhaupt gemerkt, was für Ketten es eigentlich, Wirkungsketten es eigentlich in den Meeren gibt. Nicht, weil das Wissenschaftler irgendwie vorhergesagt haben, sondern weil die Muschelfischer auf einmal extreme Einbußen hatten. Nur dadurch hat man dann gemerkt, dass die Bejagung dieser großen Haie dann tatsächlich auch wieder diesen Boomerang macht auf uns selbst.
Ihr neues Buch, Das Ende der Ozeane, warum wir ohne die Meere nicht überleben werden, ist bei Herder erschienen, Ende letzten Jahres. Letztes Jahr sind Sie selber 60 geworden, Mojib Latif. War das auch sowas wie ein Geburtstagsgeschenk, dieses Buch?
Ja, also schon. Ich habe schon jahrelang mit dem Gedanken gespielt, ein Buch über die Meere zu schreiben. Ich arbeite ja in Kiel am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und da passiert natürlich sehr viel mehr als Klimaforschung. Ich selber bin ja Klimaforscher, aber ich habe dann gesehen, was meine Kollegen machen, sei es von der Fischereibiologie, sei es von der Meeresgeologie oder von der Meereschemie und ich habe einfach gemerkt, das ist ein unglaubliches Thema. Und dann passierten halt zwei große Unglücke. Einmal 2010, der Ölunfall im Golf von Mexiko, der größte Ölunfall aller Zeiten. Und dann ein knappes Jahr später die Katastrophe von Fukushima, dieser Reaktorunfall in Japan, wo ja auch große Mengen radioaktiven Materials ins Meer gelangt sind. Und das war für mich irgendwo der Punkt zu sagen, okay, du musst jetzt mal so etwas wie einen Weckruf starten und darauf aufmerksam machen, dass wir die Meere nicht beliebig belasten können.
Sie sind als Klimaforscher zum Beispiel bekannt geworden für Arbeiten über die Kapriolen, die das Wetter schlagen kann bei anhaltendem Klimawandel. Wenn wir uns die Ozeane anschauen, die sind ja überhaupt nicht so kapriziös. Also die sind ein CO2-Speicher, sind auch ein gigantischer Wärmespeicher und die Klimaerwärmung, die macht sich über die ganzen letzten Jahre und Jahrzehnte spürbar, sagen Sie, in einem ständigen Anstieg der Temperatur in den Meeren.
Ja, genau. Also wir sehen es, wenn wir beispielsweise die Messung der oberen 2 Kilometern hernehmen, dann sehen wir einfach einen kontinuierlichen Anstieg des Wärmeinhalts, wie wir sagen. Das heißt also, der obere Ozean erwärmt sich kontinuierlich, ohne große Schwankungen, sondern es geht einfach nach oben. Das heißt, die Ozeane schlucken schon einen großen Teil der Energie, die wir erzeugen durch das Meer. Dieser sogenannten Treibhausgase in der Luft. Ja, die absorbieren ja Strahlung, das führt zu einer Erwärmung, das ist also Energie und die Meere nehmen eben einen Großteil dieser Energie auf und deswegen erwärmen sie sich eben, aber das tun sie eben allmählich und kontinuierlich und sie haben zum Beispiel während der letzten 40 Jahre ungefähr 90% dieser zusätzlichen Energie, die wir durch CO2 und andere Gase produziert haben, haben sie aufgenommen und das schädigt natürlich auch die Lebewesen. Unabhängig davon führt das zum Meeresspiegelanstieg, Denn jeder Körper, der sich erwärmt, der dehnt sich aus. Und alleine, wenn wir uns das 20. Jahrhundert betrachten, hatten wir einen Meeresspiegelanstieg von 20 Zentimetern und davon gehen ungefähr ganz grob 10 Zentimeter auf diese thermische Expansion, wie wir sagen, auf die Wärmeausdehnung. Die anderen 10 Zentimeter gehen auf die Eisschmelze. Aber die Erwärmung ist zum Beispiel Gift, in Anführungsstrichen, für Korallen. Also tropische Korallen haben keine große Temperaturtoleranz, wie wir sagen. Das heißt also, wenn sich die Temperatur der tropischen Ozeane dauerhaft um 1,5 Grad erwärmen würde, könnten die Korallen das nicht mehr ab und würden tatsächlich dann sterben. Und meine Kollegen aus der Meeresbiologie haben mal so Szenarien gerechnet und wenn es wirklich schlecht kommen sollte, könnte es passieren, dass schon 2030, 2040 es keine tropischen Korallen mehr gibt. Aber einfach aufgrund der Erwärmung, ja, die dann möglicherweise schon deutlich über 1 Grad liegen kann.
Tja, die Ozeane erwärmen sich kontinuierlich und eben, Sie sagen auch, die Meeresspiegel steigen, 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 ohne Unterlass.
Ja, genau. Also die Meeresspiegel steigen. Inzwischen sehen wir, dass die Eisschmelze schon den größeren Anteil liefert im Vergleich zur thermischen Expansion, also im Vergleich zur Wärmeausdehnung. Und das ist einfach erschreckend, wie schnell beispielsweise der Eispanzer Grönlands, aber auch der Westantarktis sich zurückziehen. Und das verheißt nichts Gutes, wenn das tatsächlich passiert. Aber es gibt ja nicht nur dieses Eis, sondern es gibt eben auch Eis, das im Meer schwimmt. Das nennen wir eben deswegen Meereis. Wenn das schmilzt, dann steigt der Meeresspiegel nicht, aber es hat eben trotzdem Auswirkungen für die Ökosysteme. Stichwort Eisbär. Wir alle wissen, dass der bedroht ist, wenn sich das arktische Eis immer weiter zurückzieht, weil er dann halt nicht mehr jagen kann, nicht mehr an die Robben rankommt und so weiter. Aber auch ganz unten in der Nahrungskette passieren natürlich auch sehr viele Dinge, wenn das Eis verschwindet. Ich möchte nur ein Beispiel geben. An der Unterkante des Meereises, dort gibt es eben auch kleine Algen, die dort leben. Und wenn das Eis jahreszeitlich schmilzt, dann werden diese Algen frei. Und davon lebt beispielsweise der Krill. Ja, Krill ist ja norwegisch, heißt Walnahrung. Das sind ja so kleine Krebse. Und das ist ja sozusagen die Nahrung für viele, viele Lebewesen. Und wenn da was passiert am Anfang der Nahrungskette, weil sich das Meereis immer weiter zurückzieht infolge der globalen Erwärmung, dann kann das natürlich auch die Fischbestände betreffen. Und deswegen ist Klimawandel viel, viel mehr sozusagen als das, was uns immer so vorschwebt. Er betrifft eben in erster Linie auch die Meere und vor allen Dingen das Leben im Meer. Und da wir von den Meeren abhängen, zum Beispiel im Sinne der Nahrung, betrifft das letzten Endes uns Menschen auch ganz direkt.
Tja, und wenn sich dann mit den unterschiedlichen Erwärmungen in den Ozeanen die Meeresströmungen ändern, dann ändern sich ja auch komplett unsere Wetterverhältnisse und unsere klimatischen Verhältnisse,
ja,
oder?
Ja, genau, das ist ganz klar. Die Meere, die Meeresströmungen bestimmen die regionale Ausprägung des Klimas in ganz besonderer Weise. Und wir alle kennen es ja mit dem Golfstrom, mit dem Nordatlantikstrom, der uns ja relativ milde Winter beschert. Und wenn der jetzt schwächer werden sollte, was wir noch nicht der Fall ist, aber was die Modelle sagen, was innerhalb der nächsten Jahre passieren kann, wird das natürlich das Klima beeinflussen, das regionale Klima, aber es wird natürlich auch alle die Meeresorganismen, die Meereslebewesen betreffen, die darauf angewiesen sind, dass es überhaupt diese Strömung gibt, weil sie nutzen.
Ja, multiplativ. Sie sagen, behandeln wir die Ozeane so, wie wir uns selbst behandelt wissen wollen.
Ja, genau. Also das ist ganz wichtig. Wir müssen einfach immer an die Natur denken und nicht nur an einen kleinen Teil der Natur, an uns selbst, denn wir sind ja wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Natur und sind eigentlich völlig unwesentlich. Und ich glaube, wir müssen immer wieder deutlich machen, ohne intakte Ozeane kann die Menschheit nicht überleben. Nur noch mal ein anderes Beispiel, der Sauerstoff. Der Sauerstoff, 50% des Sauerstoffs kommen aus dem Meer. Ja, stellen Sie sich mal vor, es gibt keine intakten Meere mehr. Ja, was machen wir dann?
Sie hörten ein Gespräch mit dem Klimaforscher Mujib Latif. Sein neues Buch, Das Ende der Ozeane, warum wir ohne die Meere nicht überleben werden, ist im Herder Verlag erschienen. Das war HR Info Wissenswert mit Regina Oehler. Wenn Sie das Gespräch noch einmal nachhören wollen, die Podcasts zu den Wissenswertsendungen gibt's auf hrinforadio.de.